Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München und viele andere Organisationen hatten am Samstag, den 13. April, zur Demonstration My Body, My Choice für das Recht auf Selbstbestimmung in der Katharina-von-Bora-Straße direkt am Königsplatz aufgerufen. Circa 1500 Menschen waren gekommen. Anlass war, dass an diesem Tag zum vierten Mal der sogenannte Marsch für das Leben radikaler AbtreibungsgegnerInnen auf dem Königsplatz stattgefunden hat. Mit dabei christliche FundamentalistInnen, AntifeministInnen und rechtsextreme AkteurInnen. Alle eint das Ziel, Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren, wenn nicht sogar zu verbieten. Aber es geht sogenannten LebensschützerInnen nicht nur darum. Marie Burneleit, aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München, erläutert die Hintergründe der Proteste gegen den Marsch für das Leben.
Der Anlass ist, dass es den Marsch für das Leben gibt, den sogenannten. Das ist eine Demonstration von christlich-fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen, die aber auch gleichzeitig sehr queerfeindlich, sehr frauenfeindlich, sehr misogyn unterwegs sind. Und wir als Bündnis haben schon sehr lange Gegenprotest jedes Jahr organisiert und freuen uns total, dass wir dieses Jahr noch ein ganz großes Bündnis, junges Bündnis mit dazu bekommen haben, um ein lautes und buntes Gegenzeichen zu setzen gegen diese sehr konservative Haltung.
Und es hat ja auch gewirkt. Um 10:30 war die Demo-Kundgebung auf dem Odeonsplatz. Die Demo-TeilnehmerInnen sind jetzt noch unterwegs. Aber ich schätze mal, das müssen mindestens 1500 gewesen sein. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo es immer nur 200, 300 Gegendemonstrierenden waren, ist das ja ein richtig positives Signal, oder?
Ja, absolut. Also als ich vorhin angekommen bin, hieß es, dass 800 Leute bei der Laufkundgebung sind. Dann wurde es schon auf 1100 erhöht und jetzt von dir nochmal auf 1500. Wir freuen uns wahnsinnig, weil wir glauben, dass es ein total wichtiges Zeichen ist, so wie bei der Drag-Lesung, so wie bei der großen Demo gegen rechts, einfach zu zeigen, dass wir hier in München anders aufgestellt sind. Also ich freue mich wahnsinnig.
Die auf dem Königsplatz sind, das sind noch nicht viele, bei denen geht es erst um 13 Uhr los, nennen sich selbst Pro-Life-Bewegung. Hier, wo wir an der Katharina-Bora-Straße sind, das heißt Pro-Choice. Was heißt Pro-Choice?
Pro-Choice bedeutet, dass wir dafür sind, dass, also es heißt eigentlich für eine Auswahl, für eine Wahl. Wir wollen, dass Frauen, Sternchen, das Recht am eigenen Körper haben und selber entscheiden dürfen, selber die Wahl haben, wie sie mit ihrem eigenen Körper verfahren. Und eine Schwangerschaft kann in vielen Lebenssituationen nicht passend sein. Es kann auch durch sexuelle Gewalt entstehen oder Ähnliches. Und da muss die Frau die Hoheit über ihren eigenen Körper haben und entscheiden dürfen, ob sie die Schwangerschaft tragen möchte oder nicht.
Politisch tut sich ja jetzt einiges. Diese Gehsteigbelästigungen sollen angegangen werden. Das heißt, radikale Abtreibungsgegnerinnen sollen nicht mehr vor den Praxen stehen, wo Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden. Oder zumindest in einer 100 Meter Entfernung nur noch davon. Dann hat eine Kommission der Bundesregierung, eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, empfohlen, die ersten 12 Wochen beim Thema Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren. Und bis zur 22. Woche müsste man eine Regelung finden. Das ist die Empfehlung. Was sagst du dazu?
Also ich finde es erstmal total wichtig und gut, dass da Bewegung in die Geschichte reinkommt. Also der erste Schritt war ja schon, dieses sogenannte Werbeverbot endlich mal aufzuheben, sodass Ärztinnen über Schwangerschaftsabbrüche informieren können. Ich begrüße es auch total, dass diese Gehsteigsbelästigungen eingeschränkt werden. Es ist natürlich immer ein schmaler Grat mit dem Recht der Versammlungsfreiheit, aber es gibt natürlich auch einen Schutz einer hilfesuchenden Person irgendwie zu wahren. Und der 100 Meter Abstand wird schon dafür sorgen, dass Frauen sich oder auch die Familien sich sicherer fühlen, wenn sie in die Klinik kommen. Und das finde ich wahnsinnig gut. Die jetzige Empfehlung, dass es bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei wird, können wir als Bündnis nur absolut begrüßen. Wie eine Regelung bis zur 22. Schwangerschaftswoche ausschauen könnte, ich glaube, da müssen auch Ärztinnen und auch Beratungsstellen einfach nochmal mitsprechen. Ich bin einfach nur dafür, dass wir diesen ganzen Punkt der Kriminalisierung endlich aufheben, weil das ist den meisten Leuten auch gar nicht bewusst. Sie denken, ein Schwangerschaftsabbruch ist doch möglich. Das stimmt, aber ein Schwangerschaftsabbruch ist nur möglich mit einer extremen Hürde. Er ist nur geduldet gesetzlich, wenn man ein Beratungsgespräch hat. Und das bringt manche Frauen auch in die Bredouille, dass sie vielleicht diese 12-Wochen-Frist nicht schaffen, gerade junge Frauen, die vielleicht ihren Zyklus nicht so im Blick haben. Und wenn man dann später noch eine Möglichkeit findet, dass es bis zur 22. Woche eine Regelung findet, dann ist uns Frauen und uns Familien in der Planung, glaube ich, einfach massiv geholfen.
Sagt Marie Burneleit, aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Sie ist auch Münchner Stadträtin für die Partei Die Partei. Als erste sprach Nathalie auf der My Body, My Choice Demo in der Katharina-von-Bora-Straße. Auch sie ist aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Sie sieht die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten ExpertInnenkommission, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren, positiv. Denn Schwangerschaftsabbrüche sind bisher im Strafgesetzbuch geregelt. Seit 1871 übrigens, also seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Die Ampelkommission empfiehlt nun,
die Abtreibung bis zur 22. Woche nach der letzten Menstruation zu legalisieren und Abtreibung damit als Straftat zu streichen. Also hören wir doch mal auf diese Expertenkommission, oder? Und hier kämpfen wir dafür. Und das unterscheidet uns grundlegend von den Menschen auf der anderen Demo da hinten am Königsplatz, weil sie propagieren einen engen Lebensweg und ein sehr, sehr enges Familienbild, nach dem gelebt werden muss. Wer nicht der klassischen Familienkonstellation lebt, wird ausgegrenzt. Zudem versuchen sie, die Selbstbestimmung der Frau zu vernichten. Die Gesellschaft soll entscheiden, was mit dem Körper der Frau passieren soll. Und das geht so nicht. Wir vereinen uns und wir sind laut, denn jede soll über ihren Körper bestimmen können. Wir fordern das Recht auf sichere und legale Schwangerschaftsabbrüche für Personen, die diese Entscheidung treffen müssen. Wir wünschen es niemandem, aber wenn es dazu kommt, dann soll es sicher und legal passieren können.
Sagt Nathalie, aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München. Wer wissen will, wie die gesetzliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch derzeit ausschaut, der muss tatsächlich ins Strafgesetzbuch schauen. Was da drin steht, das schildert Lena vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen AKJ.
In den Paragraphen 218 und 218a ist gerade geregelt, dass sich eine schwangere Person grundsätzlich strafbar macht, wenn sie die Schwangerschaft abbricht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Es ist laut Bundesverfassungsgericht dafür da, solches Verhalten zu bestrafen, Zitat, das in besonderer Weise sozial schädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich ist. Ist ein Schwangerschaftsabbruch in besonderer Weise sozial schädlich und für das geordnete Zusammenleben von Menschen unerträglich? Wir sagen nein. Die Bundesregierung hat deshalb eine Kommission eingesetzt, die eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs erarbeiten sollte. Der wurde vergangene Woche geleakt. Er sieht endlich vor, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch und nicht mehr strafbar sein soll. Das ist richtig und das ist auch überfällig. Im Detail sieht das Recht gerade so aus, dass man nur ausnahmsweise, nämlich in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft oder bei einer sogenannten kriminologischen oder medizinischen Indikation den Tatbestand von 218 StGB nicht erfüllt. Das steht in einer Extranorm in 218a StGB. Das bedeutet, der Staat verurteilt den Schwangerschaftsabbruch als sozialethisch missbilligenswert und sieht nur ausnahmsweise davon ab, dieses Unwerturteil auch durchzusetzen. Die aktuelle Regelung ist für ungewollt schwangere Personen extrem belastend. Denn die Möglichkeit des selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruchs ist diese nicht gewährt, kommt es einer Pflicht zum Austragen des Fötus gleich. Zurzeit haben wir im StGB also einen gesetzlichen Gebärzwang. Das ist ein schwerer Eingriff in Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit der schwangeren Person. Denn die Schwangerschaft führt zu gravierenden körperlichen und psychischen Veränderungen. Außerdem führt die Tabuisierung dazu, dass die Beratungs- und Versorgungslage absolut defizitär ist. Die Penalisierung trifft zudem ganz besonders Personen, die rassistisch diskriminiert werden und oder über ein geringes Einkommen verfügen. Angeblich soll das alles dem Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens dienen. Aber diese Argumentation ist nicht nur fadenscheinig, sondern sie ist auch vollkommen widersprüchlich. Denn zum einen wird dieses sogenannte ungeborene Leben durch die Entkriminalisierung nicht bedroht. Denn Statistiken aus Kanada und den Niederlanden zeigen, dass es nicht zu mehr sogenannten Spätabbrüchen kommt, wenn der Schwangerschaftsabbruch nicht unter Strafe steht. In der Praxis wird nicht einfach so spät abgebrochen, sondern wenn die Schwangerschaft gewollt ist, aber die Gesundheit der schwangeren Person gefährdet oder die des Fötus beeinträchtigt ist. Und wenn diesen selbsternannten Lebensschützern der ungeborene Nachwuchs ach so wichtig ist, wieso gibt es dann keine umfassende und flächendeckende Beratung und Unterstützung, wenn sich Personen dazu entscheiden, eine Schwangerschaft auszutragen? Und wieso melden sich nicht zu Wort, wenn der Sozialstaat tatenlos zusieht, wie mehr als 20% der Kinder in Deutschland armutsgefährdet aufwachsen? Die Antwort ist, let's face it, bei einer Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch ein Parlament, das mehrheitlich aus weißen, reichen Männern besteht, die ihre eigenen väterlichen Aufgaben wahrscheinlich eher, Achtung, Ironie, stiefmütterlich behandeln, ging und geht es nie um den Schutz von Zellhaufen, die vielleicht irgendwann Menschen werden könnten. Es ging immer und es wird immer gehen um die Kontrolle von Personen mit Uterus.
Soweit Lena vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen AKJ. Hoffnung macht den Pro-Choice-AktivistInnen, wir haben es gehört, die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin der Ampelkoalition, deren Vorschläge Anfang März öffentlich wurden. Die aber würden von CDU/CSU vehement abgelehnt, wie eine Aktivistin von Pro Familia in Action, Pia, schilderte.
Friedrich Merz und Alexander Dobrindt warnen vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt, gar vor der Spaltung der Gesellschaft, wenn Abbrüche entkriminalisiert werden sollten. Dabei sind es gerade Sie, die eine Ausgrenzung von bestimmten Mitgliedern der Gesellschaft aktiv vorantreiben. Ich erinnere nur an das kürzlich durchgesetzte Genderverbot an Schulen, Universitäten und staatlichen Einrichtungen. Eine Einheit der Gesellschaft zu fördern, sieht anders aus. Und ihre Vielfalt sichtbar zu machen auch. Der ehemalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek kritisiert genau wie Dobrindt und Merz die Ergebnisse der Kommission und bezeichnet sich selbst als Lebensschützer. Es ginge um den grundsätzlichen Wert und die Würde des Menschen, meint er. Herr Holleczek und Freunde, wo bitte hat die komplette Stigmatisierung und Kriminalisierung von Personen, die eine ungewollte Schwangerschaft nicht austragen, etwas mit der Würde des Menschen zu tun? Die Kommission empfiehlt eine Legalisierung mindestens bis zur 12. und eventuell bis zur 22. Woche. Bis dahin ist ein Embryo laut ExpertInnengremium definitiv nicht selbstständig lebensfähig. Wir sprechen hier nicht von der vollständigen Legalisierung und trotzdem plant die Union eine Verfassungsklage, sollte die Ampelregierung den Vorschlägen folgen. Dabei geht die WHO sogar noch viel weiter als die Kommission. Die WHO empfiehlt klar eine vollständige Entkriminalisierung von Abbrüchen, einen freien und ungehinderten Zugang zu Informationen und Versorgung bezüglich sexueller und reproduktiver Gesundheit durch Gesundheitspersonal aller Art. Die psychologische Unterstützung der Betroffenen und sie spricht sich klar gegen Zwangsberatung und verpflichtende Wartezeiten zwischen Beratung und Abbruch aus. Deutschland erfüllt momentan kein einziges der genannten Kriterien.
Sagt eine Aktivistin von Pro Familia in Action, Pia. Bevor die Kundgebung in der Katharina-von-Bohrer-Straße startete, fand eine Demo auf dem Odeonsplatz statt, organisiert vom Pro-Choice-Bündnis. Eine Sprecherin ging dort auf die Agenda radikaler AbtreibungsgegnerInnen ein und erklärte, warum diese selbsternannte Pro-Life-Bewegung anschlussfähig nach rechts sei. Pro-Life klingt zwar gut, steht aber eher für das Verhindern und Verbieten von Schwangerschaftsabbrüchen.
Die Anti-Choice-Szene und somit der sogenannte Marsch fürs Leben verfolgt das zentrale Ziel, Schwangerschaftsabbrüche zu verunmöglichen und damit die eh schon prekären Rechte von ungewollt Schwangeren noch weiter zu beschneiden. Bei einem genaueren Blick auf die Inhalte und Ziele der AkteurInnen zeigt sich allerdings, dass es den Teilnehmern des Marsches, die sich noch so familienfreundlich und anschlussfähig präsentieren können, um weit mehr geht, als Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten. Hinter ihren Forderungen steht eine menschenfeindliche Ideologie, die es zu bekämpfen gilt. Der sogenannte Münchner Marsch fürs Leben findet dieses Jahr bereits zum 4. Mal statt. Mobilisiert wird nun nicht mehr nur von der Anti-Choice-Szene, sondern auch dezidiert von extrem rechten AkteurInnen, wie der Gruppe München steht auf, die der PandemieleugnerInnen-Szene zuzuordnen ist, der extrem rechten Zeitschrift Junge Freiheit oder der AfD, ja eben jener rechtsextremen Partei, die kürzlich mit ihren Remigrationsplänen mediale Wellen geschlagen hat. War es der Anti-Choice-Szene in München noch sonst so wichtig, sich stets von der extremen Rechten abzugrenzen, fehlt diese explizite Distanzierung dieses Jahr gänzlich. Angesichts des gesellschaftlichen Rechtsrucks scheint es für sie gar nicht mehr notwendig zu sein, sich von rechten AkteurInnen zu distanzieren. Im Gegenteil, es wird betont, dass niemand aufgrund seiner politischen Positionierung von der Demo ausgeschlossen werden soll. Eine Aussage, die nur als dezidierte Einladung an die rechte Kreise verstanden werden kann. Wirft man jedoch einen Blick auf die hinter dem Ziel des Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen stehenden Positionen in der Anti-Choice-Szene, überrascht diese Anschlussfähigkeit nicht. Diese weist zahlreiche Überschneidungen mit unterschiedlichen antifeministischen und extrem rechten Spektren auf. Besonders deutlich wird dies an einer Aussage Matt Brittens in seiner Rede auf dem letzten Marsch in München. Er ist Vorstandsmitglied von 40 Days for Life, einer der größten globalen Anti-Choice-Vereine aus den USA. Er richtete den Appell an die Teilnehmenden, nicht die eigenen deutschen Kinder umzubringen, wenn man doch schon so viele Geflüchtete in Deutschland willkommen heiße. An seiner ekelhaft rassistischen Aussage wird deutlich, dass radikale AbtreibungsgegnerInnen eben nicht, wie von ihnen propagiert, für die gleiche Würde aller Menschen eintreten, sondern dass in ihrem Weltbild manche Menschen dann doch mehr wert sind als andere. Sie müssen schon weiß, deutsch und christlich sein. Aber auch bei anderen Aussagen der Anti-Choice-Bewegung wird ihr antifeministischer und rechter Charakter deutlich sichtbar. So ist zentraler Bestandteil ihres Weltbildes die Verteidigung der vermeintlich natürlichen zweigeschlechtlichen Ordnung, also die Behauptung, es gäbe ausschließlich Mann und Frau, sowie daran anschließend das Propagieren der heteronormativen Kleinfamilie als angeblich einzig wahre Lebensform. Die ideale Familie basiert demnach auf der Ehe zwischen Mann und Frau und wird kompliziert durch möglichst viele Kinder. Auch die richtige Sexualmoral wird hier deutlich. Sex solle natürlich nur in der Ehe passieren und ausschließlich dem Zweck der Reproduktion dienen.
Sie hörten eine Pro-Choice-Sprecherin auf der Demo auf dem Odeonsplatz. Von dort machte sich die Demo über die Straßen der Maxvorstadt auf dem Weg zur Katharina-von-Bora-Straße direkt beim Königsplatz. Dort vor Ort haben wir als nächstes einige männlich gelesene Personen befragt, warum sie gegen den sogenannten Marsch für das Leben demonstrieren.
Ich bin heute hier, weil das Recht auf Abtreibung uneingeschränkt sein soll und alleine eine Entscheidung der Frau ist von niemandem anderen.
Ich bin heute hier, weil ich es wichtig finde, dass wir christlichen FundamentalistInnen etwas entgegensetzen. Diesen Menschen, die Frauen, Menschen mit Gebärmutter ihre grundsätzlichsten Rechte absprechen wollen, sind gefährlich. Gefährlich nicht nur für diese Gesellschaft, auch für die Demokratie. Deswegen bin ich hier. Ich möchte ein Zeichen setzen, gemeinsam mit so vielen tausend anderen. Das macht richtig Hoffnung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
Weil heute der Marsch fürs Leben stattfindet, auf dem radikale Abtreibungsgegner, Rechtsextremisten und AfD-Mitglieder mitlaufen und eben fordern, dass die Abtreibung oder die Möglichkeit zur Abtreibung entweder unmöglich oder sogar ganz abgeschafft werden. Und das ist einfach überhaupt nicht meine Meinung, weil erstens muss darüber eine Frau entscheiden. Und allein die Sache, dass sie sagen, ein Embryo darf nicht getötet werden, aber wenn dann das Kind auf der Welt ist, dann ist es ihnen komplett egal, was mit diesem Kind passiert, ob es dem gut geht oder schlecht geht. Das ist halt einfach nicht meine Meinung.
Soweit einige Stimmen von männlich gelesenen Personen. Schon 1992 wollte die CDU-Politikerin Rita Süssmuth wissen, Zitat, warum eigentlich dem Arzt und nachfolgend dem Richter, dem Staatsanwalt, mehr Kompetenz, mehr Verantwortung zugesprochen wird als der Frau, die die Verantwortung nicht nur jetzt, sondern ein Leben lang für das Kind, für die Kinder übernimmt. Zitat Ende. Sandra vom feministischen Sexshop-Kollektiv Consent Calling richtet sich auf der Demo My Body, My Choice mit deutlichen Worten an die radikalen AbtreibungsgegnerInnen auf dem Königsplatz und sie richtet sich ganz grundsätzlich an Menschen mit Penis.
Die da drüben sagen, Mutter sein, mehr Frau sein geht nicht und vermitteln damit, dass Frauen in erster Linie dafür da sind, sich um andere zu kümmern und alleinig in der Mutterrolle die eigene Erfüllung zu finden. Ich halte es mit Silvia Federici, die sagte, sie nennen es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit. Es ist fatal, auch nur im Ansatz davon auszugehen, dass es bei der Kriminalisierung von Abtreibungen um den Schutz von Leben geht. Es geht um eine patriarchal und kapitalistisch geprägte Strategie, gebärfähige Körper zu kontrollieren und ihnen Freiheit und Selbstbestimmung abzusprechen. So ist die Frage nach reproduktiven Rechten immer auch eine Frage von Macht. Und unser feministischer Kampf zielt auf das Ende dieses brutalen und patriarchalen Herrschaftsanspruches ab. Denn es ist nicht anders zu sagen, Frauen haben die Arschkarte gezogen. Denn wenn sie potenziell schwanger werden, dann können sie sich nicht einfach verpissen und mit der Sache nichts zu tun haben. Unsere Freiheit ist in diesem Falle eingeschränkt, weil das Kind in unserem Körper wachsen wird und damit unser Sein zu 100% anders von einer Schwangerschaft betroffen ist als bei Menschen mit einem Penis. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist jede fünfte befragte Frau im Alter ab 40 Jahren im Laufe ihres Lebens mindestens einmal schwanger geworden. Die Realität ist nämlich, es gibt unregelmäßige Zyklen, Pannen bei Verhütungsmitteln, Sex unter Anwendung von Gewalt und viele weitere Gründe, warum Menschen schwanger werden und dieses Kind nicht austragen wollen. Das Widerliche daran ist aber, dass Männer und ihr Samen an dieser Tatsache eben zu 50% beteiligt sind und die christlichen Fundamentalistinnen da drüben Schwangerschaftsabbrüche als Quasi-Strafen für sexuelle Freiheiten der Frauen verhandeln und so tun, als hätten sie mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Stattdessen steht auf ihren Schildern, Väter werden durch Liebe zu Helden. Wir können auf euer Heldentum verzichten, verdammt nochmal. Sehr viel angebrachter wäre es, wenn Cis-Männer Frauen nicht mehr umbringen, vergewaltigen oder sexuell belästigen würden. Wenn sie endlich Care-Arbeit übernehmen würden. Wenn sie endlich Care-Arbeit übernehmen würden, und zwar ohne, dass queere Menschen oder Frauen sie darum bitten müssen und ohne, dass man ihnen nochmal erklären muss, wie das mit Fürsorgearbeit eigentlich genau nochmal funktioniert. Das würde uns für das Erste schon mal reichen, da männliche Gewalt nämlich eine universale Erfahrung im Leben von queeren Menschen und Frauen ist. Wenn wir anerkennen, dass Frauen mit Uterus eben öfters die Arschkarte gezogen haben, dann ist es mir unerklärlich, warum wir als Gesellschaft nicht alles Menschenmögliche tun, um Nachteile, die uns die Natur und Biologie beschert, zu beheben und auszugleichen. Denn einen verdammten Uterus zu haben, ist oftmals verbunden mit monatlichen Hormonschwankungen, PMS, Periodenkrämpfen und ganz zu schweigen von den vielfältigen Nebenwirkungen der verschiedenen Verhütungsmittel, die Frauen gezwungen sind, in Kauf zu nehmen oder eben einer ungewollten Schwangerschaft. Die einzig menschliche Reaktion auf sowas wäre meiner Meinung nach bedingungslose Solidarität und Unterstützung.
Das war Sandra vom feministischen Sexshop-Kollektiv Consent Calling. Noch ist der Paragraph 218 Strafgesetzbuch nicht abgeschafft, auch wenn die Kommission der Bundesregierung eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vorschlägt. Was die Ampelparteien aber geschafft haben, ist es, Paragraph 219a Strafgesetzbuch zu streichen. Das war der sogenannte Werbeverbotsparagraph. Durch ihn war es ÄrztInnen nicht erlaubt, zum Beispiel auf deren Internetseiten zu erwähnen, dass sie Abbrüche vornehmen und auf welche Weise sie das tun. Darauf wies Laura Dornheim in ihrer Rede auf der My Body, My Choice Demo hin. Dornheim ist die städtische IT-Referentin und hat das Buch Deine Entscheidung – Alles, was du über Abtreibung wissen musst, geschrieben.
Seit ich angefangen habe, über meinen Abbruch zu sprechen, kommen immer wieder Personen auf mich zu, Leute, die ich kenne, Leute, die ich überhaupt nicht kenne, die mir auf Social Media schreiben, die sagen, ich habe jetzt gerade diesen Test, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, wo kriege ich denn Infos her? Die Streichung von 219a war zwingend notwendig, aber es hat sich noch nicht wahnsinnig viel verbessert an der Gesamtsituation. Wenn man online sucht, und wo suchen wir heutzutage im Internet nach Informationen, dann finde ich das, was die da drüben an Lügen, an Märchen, an Verleumdung, an Frauen- und Menschenhass in diese Welt setzen, die immer noch eine selbstbestimmte Entscheidung über mein Leben und über das Leben eines möglicherweise zukünftigen Menschen als Mord sprechen. Das muss aufhören. Seit über 150 Jahren gibt es Paragraph 218. Der kommt aus der Kaiserzeit. Die Nazis haben ihn verschärft. Die Nazis haben Sätze ins Gesetz mit aufgenommen, die da heute noch stehen. Die sagen, eine Frau hat die Pflicht, eine Schwangerschaft auszutragen, bis zu einer zumutbaren Opfergrenze. Das steht heute in unseren Gesetzen. Ich bin kein Gebärgefäß. Ich muss mich nicht aufopfern, weder für Kinder, die ich habe, noch für die ich nicht haben wollte. Seit fucking 150 Jahren, 153 glaube ich, seitdem ist in Sachen Selbstbestimmung, in Sachen Feminismus zum Glück verdammt viel passiert. Es ist in den letzten Dekaden auch einiges passiert. Homosexualität ist zum Glück nicht mehr strafbar. Frauen dürfen wählen, dürfen arbeiten, dürfen Geld verdienen. Vergewaltigung in der Ehe ist zum Glück endlich strafbar. Erst gestern hat die Ampel das Selbstbestimmungsgesetz endlich beschlossen. Genau darum geht es. Jede Person weiß für sich am besten, wer sie ist und was für sie in ihrer individuellen Lebenssituation die richtige Entscheidung ist. Ich feiere es extrem, dass wir das Selbstbestimmungsgesetz endlich haben. Es hätte besser sein können, ohne Frage, ja? Aber wenn wir echte Selbstbestimmung für alle Menschen wollen, dann muss auch dieser verdammte 218 endlich weg. Die Kommission stellt offiziell erst am Montag ihren Bericht vor. Eine Kommission, die es übrigens nur gab, weil die FDP, die Freiheitspartei, sich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen geweigert hat, das, was immerhin SPD und Grüne im Programm stehen hatten, nämlich 218 ersatzlos zu streichen. Es gibt also diese Kommission. Diese Kommission hat zum Glück einen extrem progressiven Bericht vorgelegt. Und ich hoffe, nein, ich hoffe nicht nur, ich kämpfe mit euch allen, ich kämpfe in Berlin, ich rede mit den zuständigen Politikern und Politikerinnen, damit auch 218 in dieser Legislatur endlich der Vergangenheit angehört.
Soweit Laura Dornheim, Autorin des Buchs Deine Entscheidung, alles, was du über Abtreibung wissen musst. Wir können gespannt sein, ob die Empfehlungen der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin von der Ampel umgesetzt werden. Innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Bis zur 22. Schwangerschaftswoche sollen Abbrüche legal werden. Dazu bedürfe es aber einer Regelung, heißt es. Und in der Spätphase soll der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben, müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Jule vom Slutwalk München ist guter Dinge, dass das so kommen wird, obwohl sich die Ampelparteien bisher eher zurückhaltend zu den Ergebnissen der Kommission geäußert haben.
Es gibt starke EinzelkämpferInnen, die da ordentlich Druck machen. Wir haben eben die Rede von Laura Dornheim gehört. Die ist eine der Vorreiterinnen. Auch viele andere in der Politik, wie Marie Burneleit, fordern das. Und ich glaube, wir gehen den Menschen mittlerweile so lange auf den Sack, bis wir diesen Paragraphen losgeworden sind. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich denke, dass Frankreich das legalisiert hat, macht für uns auch einiges besser. Auch dass es da jetzt zur Gesundheitsversorgung zählt. Das wollen wir für Deutschland auch und es hat uns nur mehr Energie und Kraft gegeben, den Kampf noch härter werden zu lassen. Ich glaube, sie kommen uns da bald nicht mehr aus.
Du hast Gesundheitsversorgung angesprochen. Wenn wir jetzt hier in München und Oberbayern und Bayern schauen, wie gut ist denn die Gesundheitsversorgung für Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind?
Die Versorgungslage hier ist bescheiden. Wohnt man auf dem Land, fährt man auch gerne mal 2 Stunden zum nächsten Arzt, der einen Abbruch vornimmt. Vielleicht möchte man ja vorher auch mal ein Beratungsgespräch bei diesem Arzt haben und den nicht bei so einem Eingriff das erste Mal sehen. Und all diese Dinge werden nicht möglich gemacht. Wir hören später noch in der Rede, was es für Probleme gibt, wenn man zum Beispiel nicht Deutsch spricht oder keine deutsche Krankenkassenkarte hat. Dann wird der Vorgang noch mal viel komplizierter, den man zusätzlich ja auch noch selber finanzieren muss. Also es ist einfach unter unserer Würde.
Ganz kurz, eure Forderungen, gerade da zum Thema Gesundheitsversorgung.
Ich will, dass jede Krankenkasse ohne Murren einfach jeden Schwangerschaftsabbruch übernimmt, ohne Fragen zu stellen.
Soweit Jule vom Slutwalk München, die sich überzeugt zeigt, dass es zu einer Liberalisierung kommt. Und zum Schluss noch ein investigativer Beitrag von Marie Burneleit darüber, wie frevelhaft christliche Männer mit ihrem vom Gott geschenkten Spermium umgehen.
Liebe Frauen, der Marsch für das Leben nennen sich die Männer da drüben. Sie wollen uns heute täuschen und vorspielen, dass sie Leben beschützen und retten wollen. Glaubt mir, also wem solltet ihr ja auch sonst glauben, diese verwirrten, christlich, lustfeindlichen, enthaltsamen Seelen tun genau das Gegenteil. Schauen wir uns doch mal an, was diese Männer da drüben so treiben, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Während christliche Männer leidend und sündig heimlich zu Hause zum Höhepunkt kommen und ihre kostbaren Spermien verschämt in Tempos, Zebas, Socken, Apfelkuchen, Thermoskannen, Boxershorts, Bettwäsche schießen. Ja, was geschieht denn da eigentlich? Das gottgegebene Spermium, das Geschenk des Lebens, das heilige Serum, das noch 5 Tage lang zeugungsfähig ist außerhalb des männlichen Körpers, wird von diesen Männern verschämt und mit Schuld beladen, direkt in den Müll geschmissen oder noch viel schlimmer, einfach die Toilette heruntergespült. Und warum? Nur für das reine, das egoistische, männliche, lustgetriebene Vergnügen. Ich will es nochmal hören an euch. Pfui! Manche mögen jetzt ja schreiben, not all men, ne? Weil es gibt ja auch noch die, die zölibitär leben, also das heißt enthaltsam. Glaubt ihr jetzt ernsthaft, das wären die wahren christlichen Lebensschützer? Nein. Weil das, meine Lieben, das sind die echten Massenmörder. Die stehen nämlich gerade da drüben. Indem sie ohne Onanie leben, nehmen sie wissentlich in Kauf, dass Spermien mit dem potenziell wertvollen Leben einfach direkt im Körper vernichtet und getötet werden. Denn was passiert mit ihren Spermien? Ja, ihre potenziellen Kinder Gottes. Kalt und ohne Gefühl werden sie im männlichen Körper direkt vernichtet und abgebaut. Abgebaut, wie in einer seelenlosen Fabrik. Kalt, kaltherzig. Das sind die selbstgenannten Christen da drüben. Während wir hier also das Leben in allen queeren und diversen und bunten Facetten feiern, stehen da drüben Männer und vollführen in diesem Moment, ja genau jetzt, einen verfickten Massenmord. Enthaltsame Männer gehen mit potenziellem Leben um, als ob ihr Körper nur eine seelenlose Fabrik ist. Pfui! Ein Mann ist im Schnitt an 24.000 Tagen im Leben zeugungsfähig. 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr oder, wenn es ein Schaltjahr ist, einer weniger. Aber sie sind nonstop andauernd. Wir Frauen jedoch, Abbild der heiligen Mutter Gottes, wir sind nicht so sündenbehaftet und lustgetrieben und liederlich wie diese Männer. Nein, wir haben exklusive Fruchtbarkeitszeiten. Das sind genau 4 Tage, die wir im Monat fruchtbar sind. Ihr merkt also ganz klar, Gott hat dezidiert uns den Auftrag gegeben, verantwortungsvoll damit umzugehen, welches Leben in diese Welt gesetzt wird. Uns Frauen, nicht den Männern. Wir alle sollten also hier und heute endlich beginnen, darüber zu diskutieren, wie wir mit diesen unverantwortlichen Männern eigentlich umgehen. Männer sind zu 100% schuld an allen Schwangerschaften. Wer ist schuld an 100% aller Schwangerschaften?
Männer!
Und wer ist zu 100% schuld an allen Schwangerschaftsabbrüchen?
Männer!
Danke.
Das war zum Schluss der satirische Beitrag von Marie Burneleit. Sie ist aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung und Münchner Stadträtin für die Partei Die Partei. Sie hörten Ausschnitte von der Demo My Body, My Choice vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung am Samstag, 13. April in der Katharina von Bora Straße. Protestiert wurde dort gegen den sogenannten Marsch für das Leben radikaler AbtreibungsgegnerInnen. Deutlich geworden ist, der Paragraph 218 Strafgesetzbuch verstößt gegen das Menschenrecht von Frauen auf körperliche Selbstbestimmung. Er ist eine Rechtsnorm, die Frauen drängelt, gängelt und letztlich kriminalisiert. Wie kann es sein, dass parlamentarische Männermehrheiten bestimmen, dass Frauen Kinder bekommen müssen? Wie kann es sein, dass dabei die Gesundheit der Frau, ihre Lebenswünsche, ihre Lebensmöglichkeiten vollkommen unberücksichtigt bleiben? Wie kann es sein, dass der zeugende Mann im Paragraph 218 nicht vorkommt? Wieso unterliegt dieser nicht auch den Pflichten des Paragraph 218, sich nachweislich beraten zu lassen? Was es braucht, ist, dass Schwangere das Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen ein Kind sowie ein Recht auf ein gutes und sicheres Leben mit Kindern haben. Und zum Schutz des Lebens gehört zuallererst der Schutz des aufwachsenden Kindes und der das Kind betreuenden Menschen. Hier wäre die Politik wirklich gefordert.